Ich weiß nicht, wann du das erste Mal mit Versuchungen konfrontiert worden bist oder überhaupt mit dem Begriff Versuchung. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das bei mir war. Ich bin 17 Jahre alt gewesen und habe mich mit 17 auch taufen lassen. Und da ich aus einer Baptistengemeinde war, das bei uns eine Riesensache. Es war so ein großes Ereignis, weil man mit der Taufe auch Mitglied der Gemeinde wurde. Zum ersten Mal durfte man am Abendmahl teilnehmen, man durfte bestimmte Dienste ausüben als Mitglied der Gemeinde und so weiter. Das war eine große Sache. Und weil das so eine große Sache war, wurden wir Täuflinge nicht nur der Gemeinde vorgestellt, sondern wir wurden auch geprüft. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber an der Mitgliederversammlung vor der Taufe standen wir dann vor der Gemeinde und jeder, der wollte, konnte uns Fragen stellen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie nervös, wie aufgeregt wir dort vorne standen. Und ich dachte, was kommen da für Fragen? Und dann stellte eine Person mir diese Frage. Sie sagte: Rudi, Taufe ist so ein freudiges Ereignis. Man denkt, alles ist so schön im Glaubensleben. Doch oft ist es so, dass erst danach Versuchungen, Anfechtungen kommen. Und wenn sie kommen, wie wirst du damit umgehen? Und ich so: Wow, 17 Jahre Versuchungen. Ich meine, ich komme aus einem behüteten Elternhaus, habe alle Sonntagsschulgruppen und Jugendgruppen besucht. Internet, Fernsehen, Smartphones, Handys hatte kaum noch jemand zu dieser Zeit. Also Versuchungen und hier diese Frage. Und alle Augen sind auf mich gerichtet. Und Gott sei Dank ist mir ein Bibelvers eingefallen, da kann man sich immer so gut retten, oder? Mit so einem Bibelvers ist mir eingefallen, wo Jesus gesagt hat: Ich werde euch den Heiligen Geist geben und er wird euch leiten in alle Wahrheit. Und diesen Vers habe ich dann zitiert und habe gesagt: Wenn Versuchungen kommen, möchte ich der Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. Und alle waren: Wow, beeindruckt, oder? Dass ich so einen Vers kannte und so. Aber ich sag euch, keiner wusste, dass ich mit dieser Frage völlig überfordert war. Dass ich keine Ahnung hatte, in welcher Art und Weise Versuchungen kommen, und ich wusste auch nicht, wie ich als junger Christ mit Versuchungen umgehen sollte. Und es ist so gekommen, wie diese Frau, diese Person es auch gesagt hat. Nach der Taufe habe ich dann wirklich erfahren, was Versuchungen sind. Ich wurde stark mit Versuchungen konfrontiert, und ich sage euch, der Kampf gegen die Versuchungen hat sich bis zum heutigen Tag, ja, hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört. Von Versuchungen stark sein, das ist ein wichtiges Thema, und ich denke, das Thema geht uns allen an. Normalerweise ist das so, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber wenn es um das Thema Versuchungen geht, dann hört man meistens, was man alles als Christ nicht tun darf, oder? Das sollten wir nicht tun und das auch nicht und das macht man nicht und das darfst du auch nicht und das ist gefährlich und das ist auch gefährlich. Und ich sage euch etwas, auch ich habe schon solche Predigten gehalten. Das hat sicher auch hier und da seinen Platz, aber darum geht es nicht in erster Linie bei diesem Thema. Das, was Gott wirklich das Herz bricht, ist nicht bloß, dass wir uns für die eine oder andere Sünde entscheiden, sondern dass wir die Sünde über Gott stellen, dass wir die Sünde vorziehen. Das ist das Tragische an Versuchungen. Es geht nicht darum, einfach Versuchungen zu widerstehen, sondern es geht darum, Gott über die Versuchung zu stellen. Darum geht es. Und das ist deshalb so wichtig, weil es in unserem Glauben, im Christentum, nicht um Gebote und Verbote geht. Viele Menschen denken, die Bibel ist eine Liste mit vielen Regeln. Darum geht es nicht. Unser erstes Ziel, und das möchte ich ganz deutlich sagen, besteht nicht darin, die eine oder die andere Sünde zu umgehen, sondern unser Ziel besteht darin, in dieser liebevollen Beziehung zu unserem Schöpfer zu leben. Darum geht es, Gott zu lieben. Und deshalb ist auch das größte Gebot in der Bibel welches? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Darum geht es. Nicht, das solltest du nicht tun und das auch nicht, sondern Gott sagt: Liebe mich. Lass uns einfach gegenseitig lieben. Lass uns einander lieben. Das ist alles, was ich will, sagt Gott. Darum geht es. Das Christentum ist nicht eine Religion wie jede andere, wo es darum geht, mit guten Werken die Ewigkeit zu verdienen. Darum geht es nicht. Es geht um die Beziehung. Und wenn du heute Morgen hierher gekommen bist, weil du auf der Suche nach Religion bist, dann muss ich dich enttäuschen. Dann bist du hier in einem falschen Gebäude. Es geht nicht um Religion, sondern es geht um unsere Beziehung, die lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Jesus. Wir sind heute Morgen hier, weil wir zuallererst überwältigt sind von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir sind überwältigt von der Tatsache, dass er uns Jesus geschenkt hat, dass er eine Beziehung mit uns haben möchte, dass er uns als seine Kinder annehmen möchte, dass er die Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Davon sind wir überwältigt. Und ich hoffe, dass das so die Einstellung ist, mit der wir heute Morgen hierher gekommen sind, mit den Emotionen, mit denen wir heute Morgen hierher gekommen sind. Ich hoffe, dass niemand von uns heute Morgen hier ist und sagt, Herr, schau, was ich für dich getan habe. Ich bin heute in den Gottesdienst gekommen. Darum geht es nicht. Und ich möchte es an einem Beispiel zeigen, wie Gott sein Volk so leidenschaftlich liebt. Viele von uns kennen diese Stelle aus Jeremia Kapitel 2, 1 bis 3. Und das ist auch mein erster Punkt, Gottes leidenschaftliche Liebe zu seinem Volk. Und dort lesen wir Folgendes in Jeremia 2, 1 bis 3. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir, geh und verkünde vor allen Leuten in Jerusalem. So spricht der Herr, ich erinnere mich, Israel, wie vertrauensvoll du mir zugetan warst in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner Brautzeit. Du bist mir gefolgt in der Wüste, im Land, wo nichts wächst. Damals hast du mir allein gehört, wie die erste Frucht des Ackers. Wer sich an dir vergriff, machte sich schuldig und wurde bestraft. Viele Menschen haben diese Vorstellung von Gott, dass Gott wie eine Maschine ist, dort oben irgendwo im Himmel, der einfach nur bestraft und kontrolliert und richtet. Achtet mal auf diese Worte, die Gott an seinem geliebten Volk Israel richtet. Ich erinnere mich noch, als du jung gewesen bist. Ich erinnere mich noch daran, wie du mir vertraut hast, wie du mir so vertrauensvoll zugetan warst. Ich bin dein Bräutigam gewesen. Interessant, dass einige Bilder aus dem Neuen Testament, auch im Alten Testament vorkommen. Und du bist meine Braut gewesen. Gott sagt zu seinem Volk, erinnert ihr euch noch daran, als wir diese liebevolle Beziehung zueinander hatten? Erinnerst du dich noch daran, Israel, als du mich geliebt hast, als ich dich geliebt habe? Du warst bereit, alles für mich zu tun. Und ich war bereit, alles für dich zu tun. Wir hatten diese liebevolle Beziehung zueinander und ich war dein Beschützer, ich habe dich beschützt, ich war dein Bräutigam. Und Gott sagt, wer sich an dir vergriff, der hat es mit mir zu tun gehabt. Ich habe dich beschützt, ich bin für dich da gewesen. War das nicht großartig, sagt Gott zu seinem Volk. Und dann lesen wir weiter in den Versen 4 und 5. Hört das Wort des Herrn, ihr Nachkommen Jakobs, all ihr Sippen Israels. So spricht der Herr. Was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir abwandten, nichtigen Götzen nachliefen und so selbst zunichte wurden? Gott sagt, ich verstehe das nicht. Ich dachte, wir hatten diese liebevolle Beziehung zueinander. Ich erinnere mich noch daran, ja, als ihr mir so zugetan wart, vertrauensvoll, als ihr mich geliebt habt, als wir diese Beziehung zueinander hatten. Und jetzt habt ihr mir den Rücken gekehrt. Gott sagt, was habt ihr an mir gefunden, das so schlecht war, dass ihr euch von mir abgewendet habt? Woran liegt es? Was habe ich euch getan, dass ihr den nichtigen Götzen nachlauft? Ich habe mir so überlegt, ist das nicht auch das, was wir auch in unserem Leben so oft erleben? Wir waren so verbunden mit Gott. Er war so gut zu uns. Es hat uns an nichts gefehlt. Und wir laufen weg von ihm, weil es andere Dinge gibt, die uns verlockend erscheinen. Und Gott sagt, was habe ich getan? Ich dachte, wir hatten diese wunderbare Beziehung zueinander. Ich dachte, ich habe alles für euch bedeutet. Und ihr seid gegangen. Und dann sagt Gott weiter im Vers 11. Hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt? Und die sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können. Und dabei hat es doch meine Herrlichkeit gesehen. Und dann heißt es weiter im Vers 12, Himmel erschrickt darüber, sagt der Herr, schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten können. Gott sagt, warum habt ihr mich eingetauscht? Er sagt, ich bin wie eine Quelle gewesen. Stellt euch mal so eine Quelle frischen Wassers vor, aus der so ständig frisches, lebendiges Wasser kommt. Und Gott sagt, ihr habt diese Quelle verlassen. Ihr habt euch dreckigem Regenwasser zugewandt, habt euch Löcher gegraben, Zisternen, die auch noch rissig sind. Und am Ende seid ihr mit nichts zurückgeblieben. Und was ich so hier noch gewaltig finde, dieser Vers 12, Himmel, erschreckt darüber, schaudere, bebe vor Entsetzen. Könnt ihr euch vorstellen, da sind die vielen Engel, Tausende und Tausende von Engel, die im Himmel sind, die Gott anbeten und auf einmal erschrecken sie. Sie sind fassungslos, sie können nicht begreifen, dass Menschen Gott den Rücken kehren würden. Sie können das nicht begreifen, dass Menschen Gott den Rücken kehren und sich rissigen Zisternen zuwenden, Wasser, ja, das dreckig ist. Und dann die Verse, den Vers 20 noch in Kapitel 3. Und dort heißt es, im Vers 19, Entschuldigung. Der Herr sagte, ich war entschlossen, dir eine Ehrenstellung unter den Völkern zu geben. Ein herrliches Land, das herrlichste, das die Völker kennen, sollte für immer dir gehören. Und ich dachte, du würdest mich Vater nennen und dich nie von mir abwenden. Gott sagt, ich wollte euch ein herrliches Land geben. Da muss ich an das Neue Testament denken, wo Jesus sagt, ich gehe in den Himmel, um euch eine Wohnung zu bereiten. Ein herrliches Land, sagt Gott, hatte ich für euch parat. Und er sagte, ich dachte, ihr würdet mich Vater nennen. Ich habe mich um euch gekümmert, ich habe euch versorgt, ich habe euch beschützt und ich dachte, ihr würdet mich Vater nennen und euch nie von mir abwenden. Ihr fragt euch vielleicht, was hat das alles hier mit Versuchungen zu tun? Aber ich denke, diese Stellen hier in Jeremia erinnern uns, dass es bei Versuchungen um mehr geht, als einfach Versuchungen zu widerstehen. Wir kriegen hier einen Einblick in das Herz Gottes, an seine leidenschaftliche Liebe zu uns Menschen. Und Gott sagt über sein Volk, ihr habt ein doppeltes Unrecht getan. Ihr habt euch nicht nur Zisternen gebaut, Löcher, die Wasser nicht halten können, sondern ihr habt auch mich, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Und das ist, was Gott das Herz bricht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das bedenken, wenn wir über Versuchungen reden. Wir kommen zu Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Das ist auch der eigentliche Text von heute Morgen. Und dort heißt es, denn wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Zunächst müssen wir sagen, Versuchungen sind real. Wir werden tagtäglich versucht und wir können nicht leugnen, dass Versuchungen verlockend sind, dass sie ihren Reiz haben. Und ich denke, niemand von uns würde sagen, ich liebe Gott nicht. Wir lieben Gott. Und doch erleben wir immer wieder dieses Ziehen zu Dingen, die Gott verbietet. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was ist mit mir los? Stimmt etwas nicht mit mir? Vielleicht hast du sogar schon Gott im Gebet gesagt, Herr, du musst mir helfen, ich kann nicht ein Leben lang gegen die Versuchung ankämpfen. Und das ist schon bemerkenswert bei diesem Thema. Eigentlich wissen wir ganz genau, dass diese Dinge uns nicht erfüllen werden. Wir wissen ganz genau, dass wir am Ende leer zurückbleiben werden. Wir wissen ganz genau, dass wir außerhalb von Gott nie glücklich werden. Und trotzdem erleben wir diesen ständigen Zug zu Dingen, die wir nicht tun sollten. Und die Frage ist, was sollen wir tun? Wie sollen wir damit umgehen? Und Jakobus sagt uns hier in diesem Vers 13, was wir nicht tun sollen. Er sagt, wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Ich habe irgendwie lange Zeit gedacht, diese Mentalität, andere zu beschuldigen, damit haben nur wir etwas zu tun. Es ist unsere Generation, die irgendwie die Neigung hat, die Schuld auf andere zu schieben. Die Neigung hat zu sagen, ich bin nicht schuld, Gott ist schuld, er hat mich so gemacht. Aber das ist schon immer ein Thema gewesen. Denk mal an Adam und Eva. Wie hat Adam reagiert, als Gott ihn konfrontiert hat mit seiner Sünde? Die Frau hat mich verführt, sagte er. Nee, der hat sogar noch ein bisschen anders gesagt. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat eben, ne? Vorher war alles gut, aber dann hast du mir die Frau gegeben und dann ging es los mit den Problemen, ne? Also die Schuld auf Gott, du bist schuld, sagt Adam mit anderen Worten. Und was sagte Eva, als Gott sie konfrontiert hat? Die Schlange hat mich verführt. Und ich frage mich, warum muss Jakobus überhaupt dieses Thema ansprechen? Scheinbar gab es auch vor 2000 Jahren Menschen, die gesagt haben, es ist nicht meine Schuld. Gott hat mich so erschaffen, es ist seine Schuld. Er hat mir dieses Verlangen gegeben. Und dieser Vers sagt uns, Moment mal, nein, die Verantwortung liegt bei dir und bei mir. Wir haben etwas in uns, das sich immer wieder nach diesen Dingen aufsteckt, dieses Verlangen in uns. Wir tragen die Verantwortung dazu, dafür. Und das ist interessant und trotzdem gibt es Menschen, die immer wieder sagen, sie hat mich wütend gemacht und wenn du wüsstest, was er mir angetan hat und Gott hat mich so erschaffen, er hat mir dieses Verlangen gegeben und ich hatte diese schwere Zeit und brauchte ein bisschen Abwechslung, Erleichterung. Ja, dieses suchtartige Verhalten, das ist in meinen Genen irgendwie verankert und überhaupt die Person, mit der ich eine Rechenschaftsbeziehung habe, die hat mich schon seit zwei Wochen nicht mehr angerufen. Ich kann nichts dafür. Und wir wollen, dass Menschen kommen und sagen, ja, das stimmt, du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür. Es ist nicht deine Schuld. Aber dann lesen wir die Bibel und wir lesen da völlig was anderes. Die Bibel sagt, es ist unsere Verantwortung. Wir tragen sie. Wir können nicht Gott dafür verantwortlich machen. Und dann lesen wir weiter im Vers 14, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Dieses Wort ködern, das wird ja auch im Fischfang verwendet. Was macht ein Angler, wenn er einen Fisch fangen will? Was macht er? Er nimmt eine Angel, nicht wahr? Er nimmt eine Angel und versucht mit Hilfe des Hakens einen Fisch zu fangen. Und ich habe gehört, ein Fischer wird sagen, je nachdem, welchen Fisch man fangen will, muss man auch den entsprechenden Köder einsetzen. Und weil ein Haken natürlich nicht so verlockend ist, habe ich so ein paar Würmer mitgebracht. Das ist ja die ganze Idee, oder? Dass der Angler versucht, mit Hilfe eines Köders, ihr seht, ich bin nicht der Experte mit Angeln, aber er versucht, mit Hilfe eines Köders einen Fisch zu fangen. Und sein Ziel besteht darin, den Fisch, mit Hilfe eines Köders, den Fisch aus seiner Umgebung, aus seinem Revier wegzulocken. Und das ist genau das, was der Satan macht. Er wird uns genau den Köder vor Augen halten, der für uns verlockend ist, mit dem Ziel, uns wegzulocken. Uns wegzulocken von unserer Familie, von unserem Ehepartner, von unserer Gemeinde und letztendlich von Gott selber. Das ist, was Satan tut. Und manchmal, da haben wir die Kraft zu widerstehen. Manchmal haben wir die Kraft, wegzuschauen von dem Köder. Was natürlich der Satan nicht macht, er verheimlicht uns den Haken. Er wird nicht sagen, dass hinter dem Köder ein Haken verbirgt, oder? Aber was macht der Satan, wenn er merkt, wir beißen nicht zu? Hört er auf? Nein, er sagt, wenn das mit dem Wurm nicht geklappt hat, dann nehme ich einfach einen anderen Köder. Ich versuche es einfach mit etwas anderem. Oder vielleicht klappt das. Und so versucht er weiter, oder? Und versucht uns mit etwas anderem zu ködern. Und sagt, schau mal, guck dir das mal an, ist das nicht reizvoll? Komm, greif zu, pack's zu, beiß zu. Oder das kann dir gehören. Warum musst du am Sonntag jedes Mal in die Kirche gehen? Du kannst doch irgendwo arbeiten und dir etwas verdienen. Oder? In der Kirche wollen sie sowieso, naja, in der eben, da verlierst du eher das Geld, aber so kannst du sogar etwas verdienen. Wenn du mir nachfolgst, kannst du, habe ich sogar etwas für dich parat. Und so versucht der Satan, wenn es mit anderen Dingen nicht klappt, versucht er, einen Köder nach den anderen zu verwenden, um uns zu locken. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich glaube, dieses Beispiel mit der Angel, ist sogar ein unzureichendes Beispiel, weil wir leben in einer Zeit, in einem Ort, wo Satan nicht nur ein Köder nach dem anderen verwendet, um uns irgendwie in Versuchung zu bringen, um uns zu locken, sondern ich habe den Eindruck, dass wir heute einfach bombardiert werden mit Versuchungen, mit Anfechtungen. Also ich sage euch, wie sich das für mich manchmal anfühlt. Eher so, oder? Egal, wo man hinschaut, egal, was man macht, überall die Versuchungen. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, oder? Und das ist, was Satan macht, oder? Er wird dir genau den Köder auf den Haken setzen oder vor Augen zeigen, der eben dir verlockend erscheint. Mit dem Ziel, um dich wegzulocken, um dich von der Beziehung zu Gott abzubringen. Schaut mal, was Satan nicht macht, ist Folgendes. Satan wird zu dir nicht kommen und sagen, ich möchte, dass du dich betrinkst, ich möchte, dass du dich scheiden lässt, ich möchte, dass du gefangen bist, ich möchte, dass du verwüstete Generationen von Lästerern und Mördern und Ehebrechern hinterlässt. Das macht er nicht. Warum? Weil dann würde niemand zubeißen. Er ist listig und schlau und er kommt mit diesen Dingen, eben mit dem Köder, aber er verschweigt den Haken dahinter, weil er möchte, dass wir zubeißen, sodass er uns in den Tod ziehen kann. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Was machen wir, wenn wir in einem Land leben, in einer Zeit, wo wir ständig mit Versuchungen konfrontiert, ja, bombardiert werden? Egal, wo wir hinschauen, egal, wo wir hingehen, überall werden wir ja, versucht und alles möchte unsere Aufmerksamkeit haben. Sollen wir die Augen zumachen? Sollen wir unsere Häuser verkaufen, zusammen irgendwo in die Berge ziehen und unsere eigene Gemeinschaft bilden, wo keine Versuchungen mehr erlaubt sind? Ist das die Lösung? Nein, natürlich nicht. Wir können den Versuchungen nicht entfliehen. Die Versuchungen wird es immer geben. Und die Frage ist deshalb, was können wir tun? Gibt es eine Lösung für uns? Ich weiß nicht, bist du schon mal unterwegs mit dem Auto gewesen und du musstest innerhalb einer kurzen Zeit an einem bestimmten Ort sein? Ich denke, fast jeder von uns, der ein Auto fährt. Kannst du dich noch erinnern an die Haltung, die du in dem Moment eingenommen hast? Du warst einfach konzentriert, fokussiert auf die Straße. Du hast die Ampeln beobachtet, gehofft, dass du durch Grün über die Kreuzung fahren kannst. Du hast den Verkehr beobachtet. Wenn nötig, hast du versucht, den Verkehr zu umfahren. Du warst völlig fokussiert. Manchmal hat es sogar Freunde von dir gegeben, die rechts und links an der Straße standen und dir zugewinkt haben und du hast sie noch nicht mal gesehen. Später haben sie dich getroffen und gesagt, hey, Moment mal, ich habe dich heute gesehen, ich habe gewunken, ich habe gehupt und du bist einfach weitergefahren. Und du sagst, ja, das stimmt. Ich bin einfach weitergefahren, weil ich so konzentriert war, so fokussiert war. Die Bibel sagt, wir sollen die Welt nicht verlassen. Wir sollen auch nicht blind durch das Leben gehen. Wir sollen etwas anderes tun. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist. Und uns auch ans Ziel bringen wird. Richtet euren Blick auf Jesus. In einer anderen Übersetzung heißt es, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Liebe Freunde, das ist die Person, die so fokussiert ist auf ihre Beziehung zu Jesus Christus, dass sie kaum etwas anderes um sich bemerkt. Das ist eine Person, die so erfüllt ist mit Liebe und Leidenschaft für Jesus, dass sie kaum etwas anderes bemerkt. Das heißt, du bist in dem Moment so auf Christus und auf seine Sache konzentriert und fokussiert, dass du die Versuchungen kaum bemerken kannst. Wir können den Versuchungen unserer Zeit nicht entfliehen, aber wir können etwas anderes machen. Wir können auf Jesus zulaufen. Wir können auf Jesus blicken. Wir können uns an Jesus Christus binden. Sind wir ehrlich? Für uns Menschen gibt es die totale Freiheit nicht. Entweder wir dienen Gott oder dem Teufel. Das hört sich extrem an, aber die Bibel sagt, entweder sind wir Sklaven der Gerechtigkeit oder wir sind Sklaven der Sünde. Irgendjemanden oder irgendetwas werden wir immer dienen. Bob Dylan sang mal dieses Lied, ich glaube in den 70er Jahren, You've got to serve somebody. Du musst irgendjemandem dienen. Wir können den Versuchungen nicht entfliehen, aber wir können uns an Jesus binden. Und in dieser Beziehung zu Jesus kommen wir zu der Freiheit. Ich hoffe, ihr seid nicht müde geworden mit dem Beispiel von dem Fisch, aber das passt hier auch wiederum, dieses Beispiel vom Fisch. Stellt euch mal vor, ein Fisch würde sagen, ich bin so frei, ich kann entscheiden, wo ich lebe. Ob ich hier lebe oder dort lebe, ob ich in der Luft lebe oder im Wasser lebe, ich kann es selbst entscheiden. Und dann springt ein Fisch aus dem Wasser heraus und auf einmal merkt der Fisch, diese Entscheidung habe ich nicht. Diese Freiheit wird mir den Tod bringen. Warum? Weil der Fisch nicht für die Luft geschaffen ist, sondern für das Wasser. Die einzige Freiheit für den Fisch gibt es im Wasser. Wenn ein Fisch gebunden ist an das Wasser. Und genau so ist es auch mit uns Menschen. Wir sind für Gott erschaffen. Gott hat uns für sich erschaffen. Wir sind nach seinem Bild erschaffen worden. Du und ich, ob es uns bewusst ist oder nicht, wir haben diese Sehnsucht in uns nach Gott. Nur bei ihm sind wir zu Hause. Ein Fisch gehört ins Wasser und dort ist ein Fisch frei. Wir gehören gebunden an Jesus und dort erleben wir Freiheit. Was bedeutet das nun für unsere tagtäglichen Versuchungen? In ganz verschiedenen Bereichen, im Bereich Sexualität, Alkohol, Karriere, Macht, Geld, Erfolg, Unterhaltung, Nahrung. Kann das sein, dass wir in bestimmten Versuchungen deshalb gefangen sind, weil wir die totale Freiheit haben wollten, wie ein Fisch? Weil wir vielleicht nicht gebunden sein wollten an Jesus. Lass uns deshalb so machen wie der Fisch. Wenn ein Fisch an Land geschwommen wird, dann wird ein Fisch nicht versuchen, so lange wie möglich ohne Luft zu bleiben oder die Luft anzuhalten. Es wird einem Fisch auch nichts bringen, ständig mit der Flosse umherzuschlagen, sondern das einzige Vernünftige für den Fisch ist, wenn er zurück ins Wasser kommt, wenn er sich wieder an das Wasser bindet. Und das ist auch unser Weg, liebe Freunde. Bleibe bei Jesus, komm zurück zu Jesus. Deine Berufung ist nicht der Kampf gegen die Sünde. Das ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus nachfolgen, mit ihm zu gehen, sich an Jesus zu binden, das ist deine Berufung. Beschäftige dich nicht ständig mit dem Gutsein oder mit dem Besserwerden. Beschäftige dich mit Christus und es wird besser werden mit dir. Christus ist für unseren Sieg zuständig, nicht wir. Manche sagen, wenn ich nur die nötige seelsorgerliche Begleitung hätte, dann würde ich frei werden von Versuchungen. Seelsorge macht nicht frei, es sei denn, sie bindet dich an Christus. Dann kommst du zu einer Freiheit. Ich habe das bei mir gemerkt. Je mehr ich mich mit einer meiner Unvollkommenheit beschäftigt habe, desto schlimmer wurde es mit mir. Je mehr ich mich mit Christus beschäftigt habe, ihn angebetet habe, ihm gefolgt habe, ihm gesucht habe, desto besser wurde es mit mir. Wir haben das auch in den Liedern in der Einleitung gesungen. Die Freude am Herrn ist wo? Unsere Stärke. Und dann haben wir auch gesungen, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung. Ich weiß, manche von uns befinden sich mitten im Kampf. Fragt euch, wann wird diese Zeit zu Ende gehen? Vielleicht hast du schon zugebissen, vielleicht ist der Köder schon in deinem Mund. Andere von uns kommen gerade aus einem Kampf. Es ist ruhig geworden. Es ist schön gerade im Glaubensleben. Aber ich möchte dir sagen, es ist nicht die Zeit auszuruhen. Es ist nicht die Zeit, in der Bibel aufzuhören, der Bibel zu lesen oder zu beten, sondern ich möchte dir Mut machen und sagen, bleib dran. Bleibe an Jesus dran. Binde dich an Christus, pflege die Gemeinschaft mit Jesus und dort wirst du Kraft erleben. Aus dieser Gemeinschaft mit Jesus wirst du Kraft haben in Anfechtungen, in Versuchungen. Die Hoffnung liegt nicht in uns, die Hoffnung ist Christus in uns. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn jemand schon so gefangen ist in einer Anfechtung, einer Versuchung, ja, vielleicht hast du schon den Haken im Mund und du kannst dir nicht vorstellen, den wieder loszukriegen.
Vielleicht sagst du, früher habe ich jede Woche daran gegessen, aber jetzt nur einmal im Monat. Früher habe ich den ganzen Köder gegessen, jetzt aber nur ein Stück. Ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung. Warum? Weil Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Was auf dem ersten Blick aussah wie die größte Niederlage, wurde zu dem größten Sieg für die Gefangenen. Es gibt Hoffnung. Vielleicht sagst du, ich glaube, dass Jesus gut ist, aber ich verstehe nicht, warum er mir bestimmte Dinge verbietet. Vielleicht ist der Satan nicht so schlimm, weil er erlaubt mir all diese Dinge. Ich möchte dir sagen, vergiss den Haken nicht. Vergiss nicht den Haken, der hinter dem Köder steckt. Ich habe mal noch so einen mitgebracht, oder? Reiß ihn los und Jesus wird dir helfen. Er ist unsere Hoffnung. Solange wir Jesus haben, gibt es Hoffnung für uns. Er hat dich nicht aufgegeben und er will sein Werk mit dir zu Ende bringen. Amen. Ich möchte noch gern mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, Herr, dass du unser Gott bist und dass du unsere Hoffnung bist. So wie wir gesungen haben, in dir ist unser Leben, in dir unsere Stärke, in dir unsere Hoffnung. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns immer mehr an dich binden, Herr, dass wir dich immer mehr suchen, dass wir immer mehr auf dich blicken und fokussiert sind, Herr, erfüllt sind mit dir, deine Schönheit, deine Größe immer deutlich und klarer sehen und erkennen können. Herr, dass wir die Freiheit erleben können, die du für uns eigentlich vorgesehen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, den Weg zu gehen. Herr, und wenn wir fallen, wenn wir versagen, wenn wir zubeißen, Herr, dass wir wieder aufstehen, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen und den Weg mit dir gehen. Ich bitte dich darum. Vielen Dank dafür, Jesus, dass du uns befreien willst. Und ich danke dir, dass wir das dir überlassen können, den Sieg, Herr, die Kraft in Versuchungen, das kommt von dir. Aber wir wollen ganz nah bei dir bleiben, in deiner Nähe. Danke dafür. Amen.